BVK CineTalk Podcast. Der Podcast des Berufsverband Kinematografie. Hallo und herzlich willkommen zum BVK CineTalk Podcast mit mir, Toni Eltom. Ich bin Kameramann und treffe in diesem Podcast Kolleginnen aus dem Bereich Kinematografie und Filmschaffende aus anderen Gewerken der Filmbranche. Im Mittelpunkt des Podcasts steht dabei ein technisches oder inhaltliches Thema, bei dem unser Gast als Experte sein Wissen mit uns teilt und den wir während des Podcasts näher kennenlernen. Vielen Dank an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung von BPM Broadcast und Professional Media in Hamburg, die uns für diesen Podcast das Audio-Equipment zur Verfügung stellen. Ich freue mich besonders, heute bei einem der erfolgreichsten deutschen Kameramänner zu Gast sein zu dürfen und bin sehr gespannt auf das Gespräch mit Joost Vacano. Joost ist sowohl langjähriges Mitglied im BVK als auch im amerikanischen Verband der Kameraleute ASC. Zu seinen größten Erfolgen gehören sicherlich der Kinofilm Das Boot und die unendliche Geschichte, die er mit dem Regisseur Wolfgang Petersen realisierte. Und internationale Blockbuster wie Robocop, Total Recall und Starship Troopers, die unter der Regie von Paul Verhoeven entstanden. Ich möchte mit Joost über seine Karriere sprechen, über Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei nationalen und internationalen Kinoproduktionen und wie sich die Filmproduktion im Laufe der Jahre gewandelt hat. Hallo Joost, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Ja, hallo Toni, das ist schön, dann legen wir doch mal los.
Joost, vielleicht zum Anfang. Erzähl uns, wie bist du zum Film gekommen? Wie hast du den Beruf Kameramann für dich entdeckt?
Den Beruf habe ich sehr früh entdeckt, also schon als Penele eigentlich. Fotografie war immer so mein Steckenpferd und dann relativ schnell auch natürlich. Fotografie ist halt, bewegte sich nicht und das eigentlich musste da auch Bewegung mit rein. Also da war ich dann eigentlich bei dem Beruf des Kameramanns und relativ schnell, ich habe dann schon angefangen, während der Schulzeit so ein paar kleine, einen kleinen Dokumentarfilm zu drehen, weil einer unserer Lehrer so Pantomimenunterricht in der Kunsterziehung eingeführt hat und wollte da so ein bisschen etwas dokumentiert haben. Und das habe ich dann so ganz mit 8 mm ganz, ja, so ein bisschen. Das waren so die Anfänge irgendwie. Und dann derzeit lebte ich in Dortmund, das ist also nicht gerade eine sehr filmaffine Stadt. Ich kam nach dem Krieg dorthin und habe dann dort mein Abitur gemacht, 1954. Und für mich war es klar, ich werde Kameramann oder ich will Kameramann werden. Und die Filmindustrie zu der Zeit spielte sich bevorzugt nur in München ab. Also dachte ich mir sofort, auf nach München und dann werde ich Kameramann. So. Und dann kam also ein kleines Zwischenspiel, weil ich nebenbei, also natürlich, ich war von meiner Mutter her alleinerziehend, sagte, Mensch, aber wer weiß, ob du das schaffst überhaupt und so, und versuch doch, ob du nicht nebenbei noch irgendwie was anderes machen kannst. Und weil ich halt irgendwie doch immer technisch sehr interessiert war, kam ich dann auf die Idee, na ja gut, ich kann ja mal an die TU gehen oder an die TH, wie es damals noch hieß, die Technische Hochschule in München, und studiere da halt mal ein bisschen Elektrotechnik und versuche aber natürlich eigentlich irgendwie Zugang zu dem Kameraberuf zu finden. Und also für mich war das eigentlich ein bisschen mehr ein Parkstudium, weil ich dachte, irgendwas muss ich ja mit der Zeit Produktives anfangen. Und ja, so begann es dann. Und wie wird man denn Kameramann, wenn man so aus der Provinz kommt und irgendwie, also von irgendwelchen brancheninternen Erfahrungen völlig unbeleckt ist? Da habe ich mir gedacht, naja gut, es ist klar, da fängt man also in einem Kamerateam an. Es war aber natürlich auch klar, dass es in Deutschland 1954 keine Filmhochschulen gab. Da gab es wohl eine in Moskau und da gab es auch die IDEC in Paris und in Lodz oder Łódź, wie es heißt, in Polen, berühmte. Aber das war das Problem, die setzten die Kenntnis der jeweiligen Landessprache voraus. Ich sprach aber weder Französisch noch Russisch noch Polnisch. Also schied das eigentlich aus. Und dann war eben in Deutschland der normale Einstieg natürlich in ein Kamerateam ganz unten anzufangen. Also, was macht man ganz unten? Also Kaffee holen und die Koffer schleppen und all solche Geschichten. Und dann irgendwann wird man das schon alles mitkriegen, was man da also machen muss und können muss, so allmählich. Und das war halt damals die Karriereleiter, das war halt als Kaffeeholer und dann war man halt Materialassistent. Und dann kommt die nächste Stufe, also nachdem man Materialassistent gewesen ist und hat zugeguckt, was dann nur eigentlich der Hauptassistent, also der erste Assistent oder auf Hochdeutsch ist es der Fokuspuller, was der eigentlich alles macht und was der für Verantwortungen hat. Aber das ist dann schon eine Stufe, wo man merkt, um zu dem Fokuspuller zu gelangen, die meisten brauchen dafür mindestens ein Jahrzehnt. Dachte mir, ein Jahrzehnt warten, das geht ja wohl nicht. Ich probiere es einfach mal und habe dann angefangen, ein paar berühmte Kameraleute, die man so kennt, wenn man ins Kino geht und immer die Namen da liest. Ich habe gedacht, ich organisiere mir mal da die Telefonnummer und rufe einfach an und sage, hallo, ich bin der Jost und ich würde gerne bei Ihnen im Kamerateam mitarbeiten. Die waren immer sehr nett, die großen Kollegen sagten, junger Freund, erzählen Sie mal, was haben Sie denn schon alles gemacht? Da sage ich, ich habe eigentlich noch nichts gemacht, aber deswegen wollte ich ja zu Ihnen ins Team, damit ich das auch lernen kann. Ja, so einfach geht das gar nicht, hieß es dann. Und dann machen Sie mal ein paar Filme und dann können Sie mich ja mal wieder anrufen. Also das ging alles gar nicht. Und ich merkte, ich kann es nicht studieren, den Beruf. Und ich komme auch nicht den normalen Weg über die Karriereleiter hinein. Also was macht man denn da? Ich habe immer fleißig meine Elektrotechnik studiert. Das war ja der Halt sozusagen. Und dann dachte ich mal nebenbei, wenn ich also mal irgendwann Kameramann bin und dann hätte ich ja natürlich auch mit den großen Schauspielern zu tun und dann wäre es doch vielleicht ganz gut, sich auch mal ein bisschen mit der Schauspielerei so in Verbindung zu setzen und sich mal zu informieren, damit man da auch dann mitreden kann mit den großen Schauspielern. Boah, ganz naiv alles. Ja, und da dachte ich, hier am Rand von München, da gab es eine Schauspielschule von der Ruth Zerboni, Zerboni-Schule. Und da dachte ich, da gehe ich einfach mal hin und gucke da mal so ein bisschen, was die da so alles machen und wie die Schauspieler da ihren Beruf erlernen und womit sie da umgehen, mit welchen Technologien und sowas. Ja, dann saß ich da also, guckte zu und dann merkte ich, da sitzt noch einer, der auch nur zuguckt, der auch nicht Schauspieler werden wollte, der wollte Regisseur werden. Und der wusste auch nicht, wie es geht und hat auch genau wie ich gesagt, da gehe ich mal in die Schauspielschule und gucke, was die da machen. Das war der Peter Schamoni. Wir haben uns dann angefreundet und haben gesagt, guck mal, also du willst Regisseur werden, ich will Kameramann werden, guck mal doch mal gemeinsam, ob wir so irgendwie da ein bisschen hineinkommen können. Nur ergab es sich dann, das war dann 1957, der Peter kannte ein paar Exilrussen in München. Und diese Exilrussen haben gesagt, Mensch, du pass mal auf, du willst doch hier Filme machen und sowas. Da haben wir eine tolle Idee. Das ist in diesem Jahr sind die Weltjugendfestspiele in Moskau. Und da könntet ihr doch irgendwie mal versuchen, dass ihr da vielleicht ein bisschen was filmen könnt. Und gesagt, das ist ja ganz interessant. Wie soll denn das gehen? Wir waren ja beide Studenten, hier in München. Und da kamen wir halt auf die Idee, wir melden uns dort einfach und sagen, wissen Sie was, wir sind ja Studenten in München. Und es ist ja so traurig, dass da so wenige nur mitfahren dürfen, da zu diesen wunderbaren Weltjugendfestspielen in Moskau. Und wir würden da gerne einen kleinen Film drüber drehen, damit wir unseren daheim gebliebenen Kommilitonen sozusagen zeigen können, wie toll das da alles war. Klang ja ganz gut für die und haben gesagt, könnt ihr denn Russisch? Nö, können wir nicht. Ist auch kein Problem, ihr kriegt ja dann einen Dolmetscher dazu. So, und dann fuhren wir mit einem Sonderzug. Von Berlin aus ging das über Warschau. Dann wurde der Zug gewechselt, weil die eine andere Spur weiter hatten in Russland. Und dann fuhren wir dann nach Moskau. Dann kamen wir dann da an. Ja, ein Riesen. Da waren also zigtausende oder hunderttausende, ich weiß nicht was, von jungen Menschen aus der ganzen Welt, die da also nun den Kommunismus feiern wollten, gemeinsam in Moskau. Und wir waren da nur mitten dabei. Und natürlich hatten wir gleich von vornherein, wir hatten ja so einen kleinen extra Ausweis, dass wir da auch filmen dürfen. Und wir hatten natürlich einen Übersetzer dabei, weil es natürlich hieß, na komm, ihr sprecht ja nicht Russisch, ihr könnt ja gar nicht euch hier bewegen. Wir haben hier jemanden, der euch hilft, der natürlich auch aufpasst, was wir denn eigentlich machen. Mhm. So. Und wir hatten aber, wir hatten ja von den unseren Exilrussen in München so ein paar Tipps gegeben, wo ihr hin, schau mal, da müsstet ihr versuchen hinzukommen. Das ist dann eben, das weißt du, das ist dann nicht so, wo die großen Aufmärsche sind, sondern da, wo so die ganz einfachen Leute in ganz einfachen Häuschen und Hütten, wo die da noch so leben und sowas. Da, wenn ihr da eine Chance habt, das wäre natürlich interessant, wenn ihr sowas drehen könntet. Und da wussten wir natürlich ganz klar, da, mit der Idee brauchten wir unserem Übersetzer natürlich oder unserem Bewacher gar nicht zu kommen, denn unsere Aufgabe war es ja, die großen Aufmärsche zu filmen. Und naja, das war natürlich ein Riesengedrängel und wir filmten auch die Aufmärsche, so wie das halt irgendwie angedacht war. Aber im Gedränge gelang es uns dann einmal, unseren Bewacher zu verlieren. Und wir wussten, wir müssen in diese Richtung und da hinten. Und da waren dann schon so riesengroße Bretterzäune, wo dann so das eigentliche, das kleine Leben in Moskau war. Und dann war da so ein Türchen und irgendwie sind wir da reingeschlüpft und haben da drin was gedreht. Ja, so. Und dann sind wir wieder raus. Und dann haben wir natürlich gegen Ende des Tages dann unseren Bewacher wieder getroffen. Um Gottes Willen, wo waren Sie denn? Wir haben Sie verloren. Das war ja ganz schrecklich. Mhm. Und wir haben ja gar nichts machen können ohne Sie und sprechen die Sprache nicht. Dem ging es genauso. Der dachte sich natürlich, hat uns nicht gesagt, um Gottes Willen, wie hat mir das passieren können, dass ich die verliere? Das geht ja, wenn das rauskommt, da bin ich ja hier. Das ist ja ganz gefährlich. Also, es war unser beiderseitiges Interesse, dass das also nicht an die große Glocke gehängt wurde. Und wir waren da ja, also eine Woche dauerten diese Festspiele. Und dann, wir filmten wieder die Aufmärsche schön. Und dann an einem anderen Tag, es ist uns wieder zufällig passiert, dass wir mitten im Gedränge unglücklicherweise unseren Bewacher verloren hatten. Naja, das gleiche Spiel von vorne. Wir wussten, wo wir hin müssen und haben dann wieder die Sachen gedreht, die wir um Gottes Namen nie hätten drehen dürfen. Und haben dann wieder unseren Bewacher gefunden, haben wieder gemeinsam gejammert in dem Gedrängel. Das sei so schwierig, man verliert sich ja so leicht. Also zumindest hatten wir dann in dieser Zeit eine ganze Menge Material gedreht und fuhren wieder mit dem Sonderzug wieder nach Deutschland, nach Berlin zurück. Und das war jetzt immer, da kann man jetzt sagen, das war der Beginn meiner Karriere in dem Actionfilm-Genre. Denn wir saßen nun in diesem Zug, wir waren zu dritt, der Peter Schamoni und ich und dann noch einer, der uns geholfen hatte. Und wir saßen da in einem Abteil, so mit Schiebetürchen und sowas und unserem ganzen Gepäck und fuhren nun wieder nach Berlin zurück. Mit uns fuhren dann natürlich auch die anderen Hunderte oder Tausende deutscher junger Leute, die da auch auf dem Festival waren und auch nach Hause wollten. So. Also nun, die Zugfahrt ist lang und dauert lang und man unterhält sich dann kreuz und quer. Und es gab dann plötzlich so einen gewissen Rumor bei den anderen. Die kannten sich ja alle untereinander, weil die ja alle in diesen Jugendorganisationen waren. Was ist eigentlich mit diesen komischen da, die da immer was gefilmt haben? Wer kennt die denn? Nö, kennt kein Mensch. Was haben die denn da gemacht? War das irgendwas was Heimliches, was Geheimes und so? Das geht aber nicht. Also, wenn die da irgendwas gedreht haben sollten, was sie nicht durften, das wissen wir ja gar nicht, aber da müssen wir denen irgendwie schauen. Und also, die versammelten sich vor der Schiebetür von unserem kleinen Zugabteil und wollten unbedingt rein und wollten also nicht nur mit uns reden, sondern wollten uns wohl das Filmmaterial wegnehmen. Und die donnerten gegen die Scheiben und der Zug fuhr gerade in Ost-Berlin ein, am Bahnhof. Und wir merkten, um Gottes Willen, also das ist ja ganz, ganz, ganz gefährlich. Der Zug stoppte, wir das Fenster runter, aus dem Fenster gesprungen mit unseren Sachen, während wir da noch runtersprangen auf den Bahnsteig. Hinter uns klirrte das Glas, hatten die Scheibe eingeschlagen. Und wir rannten, das war noch zu der Zeit, war ja die Mauer alles noch nicht da, Stückchen, drei Bahnsteige runter und da stand gerade eine S-Bahn. Wir rasen runter, hinter uns die Meute schreiend, haltet sie. Und wir sprangen in die S-Bahn rein, die Türen gingen zu, die Bahn fuhr los und die anderen blieben alle draußen stehen und schrien und irgend so. Also das war sozusagen der Beginn meiner Karriere als Spezialist für Actionfilme. So.
Das war ja mitten im Kalten Krieg. Hast du, während du in Moskau gedreht hast, darüber nachgedacht, das könnte jetzt ganz schön gefährlich werden? Oder ist das einfach entstanden und als dann die Leute irgendwie vorm Zugabteil standen, habt ihr auf einmal realisiert, huch, das könnte jetzt aber gefährlich werden für uns? Oder habt ihr euch auch die ganze Zeit schon darüber Gedanken gemacht, das könnte jetzt gefährlich werden?
Ja, natürlich, das wussten wir von vornherein. Also wie gesagt, das war ja schon klar. Also unsere Karriere hätte auch im fernen Sibirien weitergeführt werden können, nicht so erfolgreich. Aber wenn man so anfängt, wenn man so begeistert ist, wenn man sagt, das ist jetzt unsere Chance, das war der Peter Schamoni genauso wie ich, das ist unsere Chance, jetzt was zu drehen und mit dem man hinterher was anfangen kann und was man vorzeigen kann und wo wir vielleicht sogar ein bisschen bekannt werden oder irgendwie. Da ist man so mutig und wir hatten ja auch dann den Trick raus, unseren Bewacher zu verlieren. Wir wussten, dass um das Risiko, aber wir haben das nicht wirklich ernst genommen. Wir waren so begeistert bei der Sache. Mensch, wir sind jetzt hier und wir drehen jetzt hier. Ach, wie die Geheimdienste und ich so irgendwie, ganz komisch. Also wie gesagt, wir haben es überlebt und haben dann hinterher den Film dann selber geschnitten und ein bisschen vertont. Und es war ja alles sehr, mit ganz primitiven Mitteln zumindest. Und dann entstanden zwei kleine Filme. Das eine, der hieß Jazz im Kreml. Und das andere, der hieß Moskau 57. So, und Jazz im Kreml hatte damit was zu tun, dass wir auf der Fahrt noch so ein paar Studenten getroffen hatten, die immer musizieren wollten. Die sagten, ach, wir haben ja keinen Bock auf Politik, aber wir wollen Musik machen. Und die haben ja versucht, da Musik zu machen. Mit denen, über die haben wir den einen Film zusammengeschnitten, Jazz im Kreml, und der andere mehr offiziell. Und ja, dann wurde es, glaube ich, schwierig. Das haben wir nie so mitgekriegt. Dann wurden einige Organisationen in Deutschland aufmerksam. Ui, da ist was geheim gedreht worden, mitten im Kalten Krieg in Moskau. Das ist ja höchst gefährlich. Da müssen wir doch gleich den Geheimdienst und den CIA und ich weiß nicht was mal klauen. Was ist denn das? Und irgendwie geriet uns dann diese Filme aus der Hand. Die wurden dann einmal bei der Fotokina in Köln vorgeführt und mit großem, oh ja, schau mal, ganz toll. Aber irgendwie wanderten die so unter der Hand irgendwo hin und wir haben dann so ein bisschen eigentlich das. Aber das war natürlich, das war der Beginn. Und dann kriegte ich ein paar kleine Jobs. Da gab es eine kleine, das war früher mit Werbung, ganz einfach alles, nicht? Da war so ein kleiner Rundhorizont mit gemalt in Köln, so ein kleines Panorama über den Rhein hinweg und vorne stand eine Bank und da saßen immer zwei bekannte Schauspieler, die irgendein kleines Sketch sich erzählten und das endete immer damit, es sei wie auch sei, 4711 ist immer dabei und so. Das war also ganz einfach zu drehen, die zwei Leute auf der Bank vor dem gemalten Hintergrund und das durfte ich dann machen. Und so geriet ich dann in eine klein bisschen professionell angehauchte Schiene. Gleichzeitig aber Peter Schamoni als Regisseur, der hat gesagt, naja Mensch, was wir jetzt hier in Moskau gemacht haben, das ist ja eigentlich, das passt aber auch in die Kulturfilmszene. Das war damals noch etwas, lag daran, dass normalerweise Kino, das unterlag der Vergnügungssteuer, weil es ja Belustigung ist in erster Linie. Ne? So, und die Vergnügungssteuer entfiel dann, wenn ein Kurzfilm, der ein Prädikat hatte, wertvoll oder besonders wertvoll, also irgendwas Kulturelles, ein Dokumentarfilm, der vielleicht so 10 oder 15 Minuten lang war, der wurde dann immer von den Verleihs auch aufproduziert oder aufgekauft. Denn der musste dann immer in jeder Vorstellung vor dem Kinofilm laufen, um da die Vergnügungssteuer zu sparen. So gerieten wir dann in die Kulturfilmszene und fingen dann an, also dann richtig mit 35 mm und professionell Kulturfilme zu drehen. Also ich weiß nicht, die Teutonen kommen, war sowas. Das war der Beginn des Massentourismus an der, in der spanischen Mittelmeerküste. Also so solche Filme unter anderem. Und das, die kriegten dann automatisch auch immer, weil sie ja immer so irgendwie, naja, das ist ja auch kulturell wertvoll, kriegten die immer so ein Prädikat und dann lebten wir da eine Zeit lang davon. Und dann gab's eben wieder das, wo man immer was lernt. Es wurden ja in Jugoslawien, damals noch, wurden immer viel amerikanische Western gedreht. Und auch die deutschen Karl-May-Filme und all sowas. Ne? Und da wussten wir, aha, da ist eine große amerikanische Produktion, die irgendeinen großen Wild-West-Film dreht. Weiß nicht mehr, wie der hieß. Zumindest sind wir dahin und gedacht, da drehen wir ein Kulturfilmchen drüber, wie die Amerikaner hier so einen Film drehen. Ja, das war ganz interessant, schön. Und da lernte ich natürlich was, wie eine große Hollywood-Produktion sowas dreht in der Natur draußen. Ja, da musste also natürlich immer, war wichtig, auch der Chefkameramann sagte immer, ja, die Sonne muss eben im Gegenlicht sein, das ist ganz wichtig. Und da muss man von vorne aufhellen, damit die Gesichter nicht ganz dunkel sind. So, und wie machten die das? Da hatten die also Riesenscheinwerfer, das waren damals noch so Kohlebogenscheinwerfer, Riesenmonster. Und mit denen musste aufgehellt werden von vorne. Und das war für mich eine Erfahrung, ganz nebenbei, das sagte, ja, das leuchtet mir ein. Ah, so muss man das machen. Mhm. So lernt man was dabei. Ne? Irgendwie machten wir dann einen Kulturfilm oder Kurzfilm halt nach dem anderen über irgendwelche Themen und reisten in Europa rum. Naja, und irgendwann war es bei mir einfach so, man wurde halt ein bisschen bekannt. Und diese Kulturfilme, die waren ja nicht nur, dass sie besonders wertvoll das Prädikat hatten, sondern die kriegten dann auch vielfach einen Bundesfilmpreis, weil es immer so eine Abteilung war, ja, Kulturfilme, da gibt es die Preise. Und da hatten wir dann, also da vor allem der Peter Schamoni halt als Regisseur und Produzent, der sammelte dann immer schon überall immer dann die Bundesfilmpreise ein. Und damit war man dann auch irgendwie bekannter. Und damit geriet ich dann immer mehr, also auch mit Regisseuren zusammen, die dann eben richtig professionell arbeiteten.
Bei diesem ersten Film in Moskau, da wart ihr ja sehr mobil und habt sehr dokumentarisch gedreht mit einer Bolix-Kamera, sehr beweglich, sehr klein. Dann hast du gesehen, wie die Amerikaner gedreht haben, mit kühlschrankgroßen Kameras wahrscheinlich und alles auf dem Dolly oder auf dem Kran. Hast du zu dem Zeitpunkt noch gedacht, ah ja, eigentlich will ich das machen, was die Amerikaner machen und so muss ich es machen? Oder hast du zu dem Zeitpunkt schon die Vorteile von einer kleinen mobilen Kamera gesehen?
Also für mich war natürlich Film, das waren eigentlich immer die Motion Pictures, also die Moving Pictures. So, also Film war für mich immer natürlich, es war die Fotografie als Basis und es war die Bewegung des Films. Und für mich war immer das Bewegungsmoment ganz wichtig. Also ich habe nie gelernt, und jetzt muss ich das nochmal sagen, hätte ich in einem normalen Filmteam als Assistenten die Karriereleiter beschritten, dann hätte ich halt, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre lang mit einem bestimmten Kameramann in dessen Team dann sozusagen alles gelernt, was man ihm abgucken konnte. Dann hätte ich aber gelernt, wie man es macht. Und mein großer Erfolg war, dass ich diese Chance nie hatte, dass ich also nie wirklich gelernt habe, also was ich gerade erzählt habe mit den Scheinwerfern bei dem Hollywood in dem Blaschka Pescara von Amerikanern. Das ist so kleine, da merkt man immer was und man lernt aus den eigenen Fehlern und man merkt hinterher immer, ui, da ist das, hättest du besser machen können. Ach, so sieht das aus. Ja, wenn ich dann das noch gemacht hätte, dann wäre es vielleicht noch schöner gewesen. Also zumindest bei den Kulturfilmen war es auch so, Stativ brauchte man eigentlich selten. Das war immer so ein kleiner, irgendein Auto, eine Person, ein PKW. Da saß man immer drin zu dritt und hinten im Kofferraum war dann so ein Köfferchen mit der Kamera und ein Köfferchen mit irgendwas. Stativ war gar nicht so angesagt und man drehte eigentlich so, wie mir es eben immer Spaß machte, aus der Hand zu drehen, mobil zu sein, beweglich zu sein. Und das war eigentlich so, dass ich dann, als ich dann in die professionelle Schiene hineingeriet, hatte ich ja nichts, ich hatte ja nie einen Lehrmeister. Ich wusste also vieles Dinge nicht und musste mir alles, was auf mich zukam, mir überlegen, ja, wie kann man denn das machen oder wie könnte man das denn machen? Ja, das könnte man vielleicht so machen oder so. Das heißt aber, ich habe sehr oft Wege beschritten, die völlig unkonventionell waren, weil ich einfach gar nicht wusste, wie es richtig wirklich geht. Aber das war mein großer Vorteil, weil ich also nie in meinem ganzen beruflichen Leben von irgendjemandem geschult worden bin oder mir von irgendjemandem hätte abgucken können, wie man es macht. Sondern ich musste mir immer selber ausdenken, wie könnte man es denn machen, und so habe ich es dann gemacht. Und dadurch bin ich eben auch in meiner Bildsprache sehr von den normalen, üblichen, was man da so erwartet, auch abgewichen. Und damit bin ich auch bekannt geworden. Dachte, ach, der Jost ist ja interessant. Also zum Beispiel gab es damals noch den Fernsehspielchef, den Dr. Günter Rohrbach. Der war damals also Fernsehspielchef beim WDR. Das ist der jetzt in der Zwischenzeit ja dann der Chef der Bavaria in München war und auch das Boot produziert hatte. Der damals auch sehr auf mich aufmerksam wurde. Sagte, Mensch, bei dem Jost, da kriegt man plötzlich Bilder, die man ja sonst gar nicht so sieht. Und was der so mit der Kamera macht und mit der Beweglichkeit der Kamera. Ja, die Beweglichkeit der Kamera, das habe ich natürlich auch schnell gemerkt, dass wenn man aus der Hand dreht und dann vielleicht auch noch ein bisschen laufen soll und dies und jenes, dann wackelt das Ding halt so fürchterlich, weil man es nicht ruhig halten kann. Und dann merkt man hinterher, wenn man die Muster sieht, oh Gott, nein, das hält kein Mensch aus, da rennen die Leute aus dem Kino, weil es ihnen schlecht wird. Also so geht's nicht, habe ich dann gedacht, naja, aber es ist so schön eigentlich. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Handkamera ist etwas Menschliches. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man als Zuschauer im Kino sitzend etwas erlebt. Was kann sein? Man erlebt es, dass es hochprofessionell die Kamera immer auf Schienen fährt und mit Kränen rauf und runter und so mit großem technischen Aufwand. Und das ist für mein Gefühl, war immer meine Philosophie. Ja, sag mal, das sieht eben auch, das ist toll, das ist perfekt, aber es ist eben auch technisch. Und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte eigentlich das fühlen lassen, dass hinter der Kamera ein Mensch ist. Dass der Mensch, so wie er etwas sieht, es den Zuschauern zeigt, und zwar auf eine Weise, wie die Zuschauer das Gefühl kriegen, selbst dabei zu sein. Und dieses Dabeisein hat eben auch etwas mit den Kamerabewegungen zu tun. Also wenn es eisern wunderbar auf der Schiene wie am Schnürchen gezogen die Kamera dahin fährt, das merkt man, das ist was Technisches. Wenn man die Handkamera spürt, ich sage jetzt mal spürt, da sagt man, ah ja, das ist ein Mensch, der da so, sozusagen für mich Zuschauer zeigt, was da passiert. Absolut. So, und jetzt muss dieser Mensch, der da die Kamera in der Hand hat, dafür sorgen, dass es nicht so wackelt. Aber es muss ein bisschen wackeln, so unterschwellig, dass man sagt, ja, es ist eine menschliche Bewegung. Man spürt Schritt, Schritt, Schritt und es gleitet nicht nur so dahin. Aber das muss so abgefedert sein, dass es nicht stört, dass es also nicht immer wackelt und sowas, sondern nur so ein Untergrundgespür eines Menschen, einer menschlichen Bewegung. Und daher kommt eigentlich meine Philosophie der Handkamera. Und der Handkamera aber eben, wo die gezähmt ist, die also ihres Gewackels beraubt wird, aber die ihre menschlichen Bewegungen behält. Und da kam ich eben schon, das war schon in den ganz früh, das war eigentlich schon in den 60er Jahren, hatte ich das entdeckt, mit einem Kreiselstabilisator könnte man die Kamera stabilisieren. Das war dann, dass ich mit diesen Stabilisatoren dann sagen wir mal, dass die Bewegung der Kamera so weit beruhigen konnte, dass sie genauso funktionierte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Menschlich und nicht störend.
Das war dann der Startschuss für eine Karriere erstmal beim deutschen Fernsehfilm. Die filmschaffenden Szene war ja damals auch viel kleiner. Wie hast du dich da reingedrängelt als Kultur? Film schaffen da, wie ist es entstanden, wie kamen die Kontakte zu den Regisseuren, dass es dann nach und nach dazu gekommen ist, dass du erstmal zu einem sehr gefragten deutschen Fernsehkameramann geworden bist?
In den großen Kinos, bei den großen Filmen liefen halt unsere Vorfilme immer und dadurch bin ich bekannt geworden und dadurch wurden eine Reihe von Regisseuren auf mich aufmerksam und sagten, das ist, der hat eine interessante Bildsprache. Mit dieser beweglichen Kamera und was der so macht, das ist ja ganz anders als Opas Kino. Das war noch die Zeit in den 50er, 60er Jahren, Opas Kino. Das war ja mal so eine Blütezeit des deutschen Films. Ja, und das war eben auch Opas Kino. Und dann gab es ja diese Bewegung, das Oberhausener Manifest. Oberhausen waren immer ein Festival, also Festival von, wo Kurzfilme, Kulturfilme gezeigt wurden. Und in diesem Bereich waren wir halt dann sehr, sehr bekannt. Und damit wusste man aber auch, aha, so geht's auch. Und dann kamen immer wieder interessante Regisseure auf mich zu, sagten, sag mal, wir machen jetzt hier irgendein großes Fernsehspiel, wie sehe das denn aus? Ja, habe ich da immer gerne gemacht. Und dann dann sprach sich das rum. Und ich war dann relativ schnell ein gefragter Kameramann in der Fernsehspielszene. Und Fernsehspiel, muss man noch dazu sagen, das war ja dann noch so in den 60er Jahr. Das war ja noch die Domäne der jungen Regisseure, die eigentlich mit den Kurzfilmen groß geworden sind. Da gab es ja damals das Oberhauser Manifest mit dem Schlachtruf »Opas Kino ist tot«. Das war also mal ein Umbruch, muss man sagen, dass also junge Regisseure, also junge Kameraleute überhaupt, also junge Filmschaffende sagten, wir wollen nicht mehr diese ollen Kamellen, was also die Alten immer drehen, sondern wir wollen jetzt was Neues machen und eine neue Zeit und neue Filme. Und Opas Kino ist eben tot. So, nicht? Und damit, mit dieser Bewegung sind wir dann alle, viele sind dann eben auch bekannte, erstmal Fernseh- und dann später auch bekannte Kinoregisseure geworden, die aus diesem Bereich gekommen sind.
Aus dieser Zeit, gibt es da Filme, die dir besonders wichtig sind, wenn du so zurückblickst?
Leider ist der Rückblick zu weit, nicht? Also ich werde jetzt 90 und das im Alter von 30 Jahren habe ich mit meiner Karriere angefangen. Ich habe damals unheimlich viel gedreht und das war immer sehr spannend. Es gab auch schwierige Erlebnisse. Also einmal kam Peter Zadek zum Beispiel, also ein ganz berühmter, auch eigentlich Theaterregisseur. Und der sagte, ja, mit dem Jos will ich jetzt was machen. Das war also beim Sender in Saarbrücken, irgendwelche Einakter von UNESCO, also absurdes Theater irgendwie, ne? Und das passte nun nicht so ganz zu meiner Art der filmischen Erzählung, die ja immer sehr menschlich realistisch war und nicht so sehr theatralisch. Und das war eine schwierige Zusammenarbeit, weil ich also merkte, aha, dass der Zadek schimpfte immer, du mit deiner blöden atmosphärischen Fotografie. Und er hat es immer am liebsten, wenn eine Dialogszene ist, da stehen zwei Leute im Profil gegeneinander vor einer weißen Wand und reden. So, ich habe mir gedacht, was soll ich denn damit machen?
Du warst dann sehr erfolgreich und sehr gefragt in den 60ern und 70er Jahren als Kameramann für Fernsehfilme. Es kam dann zu der für deine Karriere auch sehr entscheidenden Zusammenarbeit mit Wolfgang Petersen für das Boot. Wie ist diese Zusammenarbeit mit Wolfgang Petersen entstanden und wie bist du an diese Kinoproduktion Das Boot gekommen, die ja damals schon in der Presse war als teuerster Film und eine finanziell große Herausforderung auch für die Bavaria damals war. Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen?
Also zu der Zusammenarbeit, da muss ich ein bisschen noch mal zurückgehen, denn das hat natürlich eine Vorgeschichte bei mir selber. Also ich war, also wie gesagt, ich hatte also 10 Jahre lang oder irgendwas ein Fernsehspiel nach dem anderen gedreht. Fernsehen kalkuliert langfristig, weil sie ja genau wissen, welche Budgets sie haben im nächsten und im übernächsten Jahr. Das war ja alles festgelegt. Das heißt, ich war in der Regel ausgebucht, mehr oder weniger, mit kleinen Pausen zwischendrin mal, über 1-2 Jahre hinweg in die Zukunft. So. Und jetzt kommt es natürlich an, Fernsehen damals, das waren nicht diese großen Flachbildschirme, wie man sie heute hat, wo man auch sagen kann, das sieht ja fast aus wie Kino, sondern das waren halt so die kleinen eckigen Fernseher aus der Zeit. Und wenn man also als Bildermacher in Bildern denkt und im Geschichtenerzählen mit Bildern denkt, dann denkt man natürlich in Größe. Da möchte man natürlich auf der großen Leinwand seine Bilder sehen und nicht in so einem kleinen Kästchen, was ja zu Anfang, als ich das noch drehte, ja auch noch schwarz-weiß war. Ich war ja in meiner Fernsehzeit, weil da auch der Umbruch, wo dann Farbe dazu kam. Es war dann erstmal ganz schwierig, weil man natürlich, wenn man in Farbe dreht, musste man berücksichtigen mit der Farben, dass die natürlich zum größten Teil auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher angeguckt werden. Und das war so, da sahen sie immer, da gab es dann immer Farbberater und alles Mögliche, die dann immer sagten, ja, diese Farbe ist dann aber hellgrau oder diese andere Farbe ist dunkelgrau oder die setzen sich nicht voneinander ab. Also das war so diese, das war noch so diese Zeit eigentlich. Und ich kriegte natürlich, also immer den Wunsch natürlich, Menschenskinder, ich möchte auch mal endlich mal schöne Kinofilme machen auf der großen Leinwand. Aber das war immer so schwierig. Ich habe ja auch immer Anfragen gekriegt. Just, wir haben da irgendein tolles Projekt. Also hättest du Lust, diesen Film zu machen? Sag ich, ja, wann soll es denn sein? Ja, im Mai. Sag ich, ja, Moment, von welchem Jahr redet ihr denn? Ja, von diesem Jahr natürlich, doch ganz klar. Sag ich, ja, tut mir leid, dieses und im nächsten Jahr, da geht gar nichts. Und dann war es bei mir eben so, dass dann die Anfragen nach Kinofilmen, die gingen zurück, weil die alle wussten, den Jost kriegt man nie, der ist ja ewig mit seinem blöden Fernsehen da verheiratet. Ja, okay. Aber dann gab es mal eine Situation, da war gerade mal eine Pause zwischen zwei Filmen und ich war in München und da kriegte ich einen Anruf. Ja, von Volker Schöndorf, der dreht gerade hier jetzt einen Film, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Da ist ein Problem, der mit dem Kameramann, der ist krank geworden. Dietrich Lohmann war das eigentlich, ein ganz toller Kollege. Und kannst du uns helfen? Hilfe, hilf uns. Du hast doch gerade im Moment noch Zeit. Sag ich, ja, Zeit hätte ich jetzt gerade noch. Setz dich also dann, ja, okay, dann setze ich mich also nachts in den Zug und kam am nächsten Morgen da an. Es ist jetzt eine etwas schwierige Geschichte, aber das erzähle ich mal ganz bewusst, weil das eben auch mit dieser Industrie was zu tun hatte. Ich kam also dann an und die haben mir gesagt, komm gleich, wir holen dich gleich ab in dem Hotel, da im zweiten Stock, da ist das Produktionsbüro und wir drehen ja alles in Köln, das ist Produktion. Komm doch gleich, wenn du da bist, komm gleich zu uns rauf. Ja, wunderbar, ich kam also an und auf dem Weg nach oben, wenn man in den zweiten Stock will, kommt man im ersten Stock vorbei. Und das im ersten Stock war der Frühstücksraum. Und die Tür war offen irgendwie und ich gucke im Vorbeigehen, sehe ich da meinen Kollegen Dietrich Lohmann beim Frühstück sitzen. Und der Dietrich guckt mich an und sagt, Mensch, Jost, was machst du denn hier? Sag ich, ja, also, wie geht's dir denn? Ja, wieso denn? Ist doch alles wunderbar. Und zumindest merkten wir, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Kameramann und dem Regisseur nicht so funktioniert hatte, wie sie funktionieren sollte. Und es wurde ein neuer Kameramann gesucht. Und das ist das Schreckliche in dieser Branche. Der Neue reist an und ahnt gar nicht, was der Grund ist, dass nämlich der Kollege nicht im Krankenhaus liegt oder irgendwas, sondern nur so, ja. Also, naja, daraufhin haben wir uns also gleich unterhalten. Ich sag, du, pass auf, das ist die Situation und ich fahre sofort wieder nach Hause, ist doch ganz klar, das ist dein Film hier. Und er sagte, nee, das ist ja so furchtbar hier mit dem Ding und so, alles so schwierig und so, ich habe auch jetzt gar keine Lust mehr, bitte übernimm den Film, ich will hier weg. Und so hatte ich dann diesen Film Katharina Blum übernommen. Es war auch schwierig, weil ich also merkte, das war ein Regisseur, der sehr präzise, aber auch sehr statische Bildvorstellungen hatte und der so mit mir eigentlich nicht so richtig, mit meiner Art gar nicht klar kam. Oder ich kam mit dem Regisseur nicht klar, kann man so rum und so rum sehen. Der Film ist dann eigentlich, weil es ein tolles Buch, eine tolle Geschichte war, ein tolles Buch war und Angela Winkler, eine tolle Schauspielerin zu der Zeit, ist dann ein sehr schöner, richtig schöner, runder Film draus geworden. Und das hat etwas bei mir ausgelöst. Ich sage so, jetzt habe ich einen schönen Kinofilm gemacht. Wunderbar. Und es ist eigentlich so, wie ich mir das immer erträumt habe. Was kann ich denn tun, damit ich das jetzt öfter machen kann? Ich sage, es gibt nur eine Möglichkeit für mich. Ich beschließe jetzt, ich mache jetzt ab heute kein Fernsehen mehr. Ich nehme keinen Auftrag mehr fürs Fernsehen an. Also das dauerte dann ein bisschen, bis ich dann, also dann kam Roland Klick, der den Film Supermarkt drehte. Und das war auch wieder sehr lustig, wie manchmal sowas passiert. Da sagt er ja, das ist die Geschichte, ist ein Junge, der die Polizei ist hinter ihm her, der ist die ganze Geschichte über auf der Flucht. Ja, der ist auf der Flucht, jetzt brauche ich einen Kameramann, der schnell rennen kann. Und er sagt, ja, sag mal, der Jos hat lange Beine. Sag mal, der soll vielleicht so auf diese Weise kriegt man manchmal einen Auftrag für einen Film, der hinterher ein sehr, sehr starker Film geworden ist, weil als ich mit dem Roland Klick zusammengearbeitet habe, irgendwie ganz toll. Wir haben uns viel gestritten, aber so unheimlich produktiv, dass ein ganz starker Film rausgekommen ist. Und jetzt hatte ich da nicht nur die Katharina Blum, sondern auch noch Supermarkt gedreht. Der wurde allgemein sehr besprochen und so. Und so geriet ich dann wieder in die Kinoschiene hinein. So. Und dann, jetzt mache ich einen großen Sprung zum Wolfgang Petersen, den ich ja gar nicht kannte. Ich wusste wohl, wer das ist. Er hat ja auch bis dahin gar keine großen Kinofilme gemacht, sondern auch Fernsehfilme, sehr viele Tatorte. Und er wollte eigentlich mit einem anderen Kameramann drehen, nämlich mit dem er seine Tatorte alle immer gedreht hatte, ein Jugendfreund von ihm. Und erst als das dann plötzlich aus irgendwelchen Gründen auf einmal dann schief ging, gab es dann irgendwelche Probleme. Der Produzent war der Günter Rohrbach, der ursprünglich beim WDR der Fernsehspielchef war und der ein großer Fan von mir war. Und dann, nachdem aber, wie gesagt, der Kameramann, der Kollege, den der Petersen eigentlich immer gewohnt war, dann irgendwie nicht konnte und wollte, zumindest kam Rohrbach, sagte so, das ist jetzt der Moment, jetzt rufe ich den Jost an. Und das Jost, das war immer schon mein Traum für diesen Stoff. Aber Petersen hatte halt jemand anderen, deswegen ging das nicht. So geht's dann doch. Und so geriet ich dann mit Petersen zusammen. Und so lernten wir uns dann eigentlich kennen. Das Buch war ja bekannt. Ich habe es danach schnell den Roman gelesen von Buchheim. Und dann sollte es dann losgehen. Es war in einer Phase, wo noch sehr viel getestet wurde mit diesen U-Boot-Modellen, ob die schwimmen und ob die schnell genug fahren und dies und jenes. Das gab es ein halbes Jahr lang Vorproduktion, die zum Teil noch der andere Kollege gemacht hatte, bis er dann eben nicht mehr da war. Und also es gab genügend Zeit, auch für mich, obwohl ein bisschen verspätet eingestiegen, dann ist noch wirklich für mich auch vorbereiten konnte. Und dann gab es eine ganz spannende Situation. So ist wieder eine Situation, in der ich sagen muss, also die hat ganz viel mit mir zu tun, wie ich Filme machen sehe. Also, dieser Film war wahnsinnig teuer. Das Boot, das war eine Produktion, sollten eigentlich die Amerikaner machen, die aus Steuerspargründen das in Deutschland drehen wollten. Die gerieten aber mit dem Autor, dem Buchautor, dem Lothar Günther Buchheim, aneinander und das ging irgendwie gar nicht. Und daraufhin wurde die Produktion abgebrochen. Es waren aber schon zu der Zeit die ganze Bootsdekoration, die verschiedenen motorisierten Modellboote, ein 10 Meter langes und ein 5 Meter langes. Und ich weiß, das ist alles schon damals vorbereitet worden. Für die Amerikaner war das ein großer Verlust. Die haben das Ding gesagt, nee, das wird nichts, haben sich zurückgezogen und die Sachen lagen alle da. Und jetzt plötzlich konnte dieser Film als ein deutscher Film, aber trotzdem, es waren damals 29 Millionen D-Mark waren, das war noch die D-Mark-Zeit. Ne? Aber dann hieß es eben gleich, also dieser Film, den macht jetzt, weil die Sachen alle da sind und weil wir die Studios haben und alles. Den wollen wir jetzt machen, aber das muss ein Film sein, der muss weltweit ein großer Erfolg werden, weil der in Deutschland diese Millionensummen gar nicht einspielen könnte. Das muss jetzt großes Hollywood-Kino sein, sonst funktioniert das ja alles gar nicht. Und die Bavaria muss mit diesem Film aber auch zeigen können, demonstrieren können, dass man in Deutschland, in München, in der Bavaria tatsächlich große Filme machen kann, dass das Know-how vorhanden ist und dass die ganze Infrastruktur vorhanden ist. Das war für mich also ein Schock erstmal, weil ich sagte, Mensch, Kohl, jetzt habe ich ja den Film des Jahrhunderts und jetzt darf ich den aber gar nicht so machen, wie ich ihn machen möchte.
Da war schon ziemlich viel Druck auf der Produktion. Dann hast du dich ja sicherlich mit Wolfgang Petersen über die Bildsprache auseinandergesetzt. Wie seid ihr da zu einem Konsens gekommen?
Das war sehr schwierig. Das war sehr schwierig, denn für uns beide stand fest, das muss jetzt Hollywood sein. Das muss aussehen wie Hollywood. Ich weiß nur, dass ich in der Zeit nachts kaum schlafen konnte, weil ich mir dachte, jetzt habe ich den größten Film meiner Karriere vielleicht, ein Riesenmonstrum. Aber ich weiß schon, das kann gar nicht funktionieren. Ich habe noch nie einen Hollywood-U-Boot-Film gemacht. Der Peterson hat noch nie einen Hollywood-U-Boot-Film gemacht. In der Bavaria ist noch nie ein Hollywood-U-Boot-Film gedreht worden. Und jetzt sollen wir einen Film machen, der mindestens so technisch perfekt ist und großartig ist, wie die Filme, die man aus Hollywood halt so gewohnt ist. Wie sollen wir, die wir das alle noch nie gemacht haben, plötzlich so, damit jetzt Hollywood in den Schatten stellen? Und ich habe mir jetzt für mich überlegt, wie würde ich denn den Film machen, wenn ich den machen könnte, so wie ich will? Habe ich mir gedacht, na ja, ganz einfach. Die Geschichte ist, ein junger Kriegsberichterstatter, so also der Grönemeyer damals, ne, der das gespielt hat, der wird von der Marine, von der Heeresleitung auf so eine Feindfahrt eines U-Bootes gesetzt, damit er das alles macht und hinterher einen heroischen Bericht über die wunderbare Marine und die deutschen tapferen Soldaten oder irgend sowas schreibt. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn das die Geschichte eigentlich ist, dann würde ich, wenn ich mir entscheiden könnte, würde ich sagen, ich drehe das wie einen Dokumentarfilm. Ich drehe das alles aus der Hand und ich drehe es weitestgehend ohne zusätzliche große Beleuchtung. Große Filmbeleuchtung geht gar nicht. Schon gar nicht, weil es in dieser engen Röhre man sie ja überall sehen würde. Also wie würde ich das machen? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich fände es toll, wenn man den Film eben nicht so macht wie Hollywood, sondern wenn man den Film macht, ganz anders und ganz unerwartet, so wie keiner je sowas gesehen hat. Und das habe ich dann dem Peterson erzählt. Sagst du, weißt du, ich glaube, ich habe eine ganz andere Idee. Und habe ihm dann also mehrfach erzählt, wie ich mir diesen Film vorstellen würde, visuell. Er sagt, ja, Jost, ja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber komm, vergiss das hier, wir müssen hier Hollywood machen. Das ist die Auflage, das ist die Basis für diesen Film. Und ich sage, nee, aber trotzdem, ich glaube, wir hätten eine Chance, den Film ganz anders zu machen, und gerade damit einen großen Erfolg. Du, das muss der Produzent, das muss der Rohrbach entscheiden. Ich kann das nicht entscheiden. Wir müssen das eigentlich so machen. Und dann, also Rohrbach dazu. Rohrbach hörte sich das von mir an, sehr wohlwollend, und sagt, Mensch, Jost, du hast immer so tolle Ideen, aber weißt du, hier geht das nicht. Wir müssen hier Hollywood machen. Das muss ein Welterfolg sein, das muss ein Film sein für den Weltmarkt. Und ich habe immer gesagt, ja, also kamen ihm meine ganzen Bedenken und meine ganzen Vorschläge. Das ging, glaube ich, eine Woche lang und ich habe gekämpft wie ein Löwe, bis dann schließlich Rohrbach sagte, okay, Jost, es ist, überzeugt mich, was du sagst. Es ist ein großes Risiko, was wir da alle eingehen, wenn wir es so machen. Vielleicht hast du recht, vielleicht ist das gerade die Basis für einen Film, einen großen Erfolg. Die Basis, dass er eben ganz anders aussieht, dass er ganz unerwartet ist. Ja, dann schließlich wurde der Film so gedreht. Peterson hat gesagt, na ja, wenn Rohrbach das so will, dann soll der Jost das halt so machen, wie er will. So irgendwie. Also das ist der Film, wo die gesamte Bildsprache also von mir stammt, aber auch durchgekämpft werden musste gegen die Auflagen, die eigentlich vorgegeben waren. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr mutiger Kameramann gewesen. Und bin, glaube ich, immer sehr überzeugt von dem gewesen, durch meine Karriere, wo ich eigentlich immer die Leiter hochgestiegen bin. Und weil ich merkte, das, wie ich das mache, das ist irgendwie, das kommt gut an, das ist toll, das überzeugt die Zuschauer. Und naja, so wurde der Film dann gemacht. Und wie gesagt, bei keinem anderen Film, den ich gemacht habe, ist die visuelle Gestaltung so unmittelbar in meiner Hand gelegen und sozusagen, wo ich auch so wirklich grundlegende Entscheidungen echt durchgesetzt habe. Wahrscheinlich hätten die meisten Kameraleute gesagt, naja, du, wenn das halt so sein muss, versuchen wir es halt. Und ich habe gesagt, nee, ich will es anders haben. Also das ist irgendwas sehr Spezielles mit mir, mit meiner Arbeit. Und dass der Film, dass das Boot ein Welterfolg geworden ist, hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass dieser Film eben so aussah, wie ihn keiner erwartet hat.
Hm. Es hat sich ja sehr für dich ausgezahlt. Du wurdest für deine Kameraarbeit als erster deutscher Kameramann für den Oscar nominiert. Wie ist deine Erinnerung an diese Zeit? Wie hat sich das für dich angefühlt, auf einmal auch in Hollywood und in Amerika wahrgenommen zu werden?
Wir hatten ja also nach dem Boot hatten wir dann auch wieder mit Petersen zusammen die unendliche Geschichte gedreht, ganz, ganz was anderes. Und wir waren mitten unter den Dreharbeiten, als plötzlich die Nachricht kam, Menschenskinder, wir haben hier so und so viele Oscar-Nominierungen gekriegt. Das war damals der Eichinger, der es produziert hatte. Und der sagte, ja komm, wir machen ein verlängertes Wochenende. Wir unterbrechen die Produktion. Wir fahren jetzt alle nach L.A. zu den Oscars. Ja, und dann war ich auf einmal da drüben. Und das Interessante ist ja immer, also mit den Oscars bist du so lange interessant, bist du den Film, entweder hast du einen Oscar gekriegt oder aber wenn du ihn nicht mehr gekriegt hast, dann bist du auch gar nicht mehr interessant. Aber in den Tagen vorher wirst du von einer Party auf die andere gereicht und dann ist von Panavision und von Kodak und von den großen Studios überall, da bist du ja wichtig, denn du könntest ja den Oscar kriegen. Und dann kriegst du ihn halt nicht. Und dann war es eigentlich auch allen klar, die Oscars ist ein Preis, den die amerikanische Filmindustrie sozusagen letztlich geschaffen hat für ihre eigenen Produkte. Aber in den Tagen, bevor ich den Oscar dann nicht gekriegt hatte, kamen natürlich die ganzen Agenturen und sagten, Mensch, Joost, und ihr ist doch toll und du hast ja so einen wahnsinnigen Film gemacht, komm doch rüber und wir sorgen und komm in unsere Agentur und wir sorgen, dass du hier Arbeit kriegst und überhaupt und ach und ja. Ne? So kam es dann, den Oscar hatte ich dann nicht gekriegt, aber hatte einen Agenten. Und dann ging es lange Zeit irgendwie, Arbeit hatte ich ja noch meine Verträge, ich musste ja erstmal noch mal die unendliche Geschichte fertig drehen. Das war ja auch ein sehr langer, sehr komplizierter, mit sehr komplizierter Technik, also auch langer Drehzeiten und so. Und dann war das alles fertig und dann kriegte ich eben die erste Anfrage von John Frankenheimer, ein ganz bekannter amerikanischer Regisseur, der aufgrund des Bootes sagte, den will ich haben für meinen nächsten Film. Ja, und damit machte ich dann den nächsten Film und dann den übernächsten. Und dann war es ganz interessant. Ich hatte einen Regisseur, den Paul Verhoeven. Mit dem hatte ich schon vor dem Boot, zum Teil einen Film vor dem Boot und einen Film nach dem Boot nochmal, Filme in Holland gedreht. Das waren sehr, sehr erfolgreiche Filme, die auch in Amerika sehr erfolgreich waren. Und dann kam ich also kam mein erster Auftrag. 50 to Pick Up hieß der von John Frankenheimer. Und zu dieser Zeit kam der Paul Verhoeven mit seiner ganzen Familie auch nach Los Angeles, weil ihm sein Heimatland Holland irgendwie zu klein geworden ist und es da auch keine vernünftige Filmindustrie gab und sowas. Ne? Und da haben wir uns dann da wieder getroffen. Das war, er hatte den ersten Auftrag, das war Robocop. Das war dann, da haben wir dann unsere Zusammenarbeit fortgesetzt und das war mein zweiter Film dann. Nach Frankenheimer hatte ich dann den Robocop gedreht. Das war auch ein sehr witziger Film. Es war auch ganz interessant, weil es noch ein sehr irgendwie europäischer Film war. Also der Paul ist Europäer, ich bin Europäer. Der Produzent war ein Engländer. Also irgendwie, das war nicht so ganz so groß Hollywood, sondern wir konnten diesen Film auch so drehen, wie es uns als Europäer Spaß gemacht hat, ein bisschen.
Paul Verhoevens Filme sind ja so eine Kombination aus Action, Science-Fiction, Fantasy-Welt, Dystopie. Ihr habt dann gemeinsam mehrere solcher Filme gedreht. Was war das Besondere, diese Welten zu kreieren? Ist es was, wo du gesagt hast, okay, es lag so ein bisschen an den Stoffen und wenn man mir einen Stoff gibt, dann überlege ich, was kann man damit machen? Oder hat das auch sehr stark was mit deiner Art zu tun, wie du auf Bilder schaust, um diese Welten zu kreieren?
Nein, eigentlich nicht unbedingt. Aber es ging dem Paul so, wie es mir auch gegangen ist. Ich war ja in Amerika da bekannt. Also die beiden bekannten Filme, was war das Boot, ganz klar. Und das war die unendliche Geschichte. Also Boot, das ist Action, und die unendliche Geschichte, das ist Fantasy. Und das war für mich, das war so der Bereich, und in Amerika kommt man schnell in irgendeine Schublade, sagt, also Action, Fantasy, das ist der Jungs, das kann er, so, das hat er, ne, so ungefähr. Das heißt, auch dadurch waren auch diese Paul bei Paul das Gleiche, sind wir auch sozusagen auf der gleichen Schiene weitergewandert. Das waren eben immer, ne? Und ich bin natürlich auch als Studierter, Halbingenieur oder irgendwas. Ich komme auch mit technischen Problemen wunderbar klar. Das war ein Problem. Also diese ganzen Fantasie, also diese riesen Effektsfilme auch dann in Amerika. Es ist eigentlich für mich nie etwas Besonderes gewesen. Und ich sage mir immer, also vor einem Film ist es immer so, man schläft schlecht die letzten zwei Wochen. Und es geht immer, man träumt immer nur davon, was alles schiefgehen könnte. Also ich glaube, die Künstler haben das so irgendwie. Also ja, aber es geht halt dann doch nichts schief, aber man ist, wenn's, also man solche Ängste hat ein bisschen, sagen wir, komm, denk nicht dran, das ist ein Film für 100 Millionen oder Dollar oder irgend sowas, sondern denk dran, du hast morgen eine erste Einstellung ist die, auf die konzentrierst du dich und die drehst du und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste. So irgendwie kann man sich von Einstellung zu Einstellung, von Stück für Stück vorantasten. Also insofern war das gar kein großer Sprung. Und das ist solche Sprünge, also ja, natürlich ist man da immer mit technischen Entscheidungen konfrontiert, die, weil man es nie richtig gelernt hat, auch immer nur nicht so hundertprozentig sicher weiß, ist die Methode, wie ich das mache, eigentlich die richtige oder nicht. Aber eigentlich muss ich sagen, die Größe der amerikanischen Filme, das war für mich nie ein Problem. Es war auch kein Problem. Also plötzlich sind das Filme gewesen, abgesehen mal von Robocop noch vielleicht, aber die späteren Filme mit Paul Verhoeven, die lagen alle, hatten ein Budget von über 100 Millionen. Das ist dann schon auch eine Verantwortung. Du sagst, ich bin halt hier mitentscheidender Stelle hier von denen, die diesen Film machen. Und an deren Arbeit liegt's, ob sich die 100 Millionen Dollar auch wieder reinkommen oder nicht, ob die erfolgreich sind. Früher beim Fernsehen spielte das gar keine Rolle, wie viele Leute dazugeguckt hatten. Das wurde eben einfach ausgestrahlt. Das war das Programm. Das war natürlich da drüben ganz anders. Da geht es eigentlich nur darum, du bist so lange berühmt und du bist so lange gut, du bist so lange gefragt, solange deine letzten zwei Filme erfolgreich waren.
Zumindest für dich und Paul Verhoeven lief es in den 80ern und 90er Jahren ganz gut. Ihr habt erfolgreiche Filme gemacht, Total Recall, Starship Troopers, Hollow Man.
Ja.
Showgirls, ja. Sehr, sehr erfolgreiche internationale Produktion. Das war dann nach einigen Jahren deine Arbeitsrealität, diese großen Filme zu machen. Wie unterscheidet sich das im Kontrast oder im Unterschied zu den deutschen Fernsehfilmsets, die du vorher bedient hast?
Also ich habe es nie als eine wirkliche große Unterscheidung wahrgenommen, sondern es waren andere Stoffe. Also die Stoffe, die man in Deutschland machte, waren Stoffe, die halt in einem begrenzten Milieu spielten. Auch natürlich, weil das Geld dafür nicht da war, ein großes Studio auf Holz zu bauen. Und da drüben war das jetzt anders. Es waren eben Stoffe, die die Größe brauchten und die die größten Studios brauchten. Und man hat dann natürlich auch, also früher bei meinen Filmen musste man immer um jeden Scheinwerfer kämpfen, wenn man sagt, ich brauche da für dieses Ding noch einen extra. Ach, muss das sein, wir haben da gar nicht das Geld dafür. Und da drüben ist es halt so, man schöpft aus dem Vollen und es ist dann immer ein bisschen. Ich habe also einmal eine Situation gehabt, das war bei dem Film von John Frankenheimer. Da wurde ein Mensch gekidnappt und er wurde also jetzt da mit einem Video konfrontiert auf einem finsteren Dachboden von einer Gruppe, die ihn also gekidnappt hatten. Wurde konfrontiert mit dem Video, das war so hergerichtet, dass er jemand, eine junge Frau, umgebracht hat. War gefaked, aber damit wurde er erpresst. So und das, wie macht man denn sowas auf einem dunklen Dachboden, so eine Situation? Ein Mensch sitzt gefesselt auf dem Stuhl und vor ihm läuft er auf dem Bildschirm, das, was er angeblich angerichtet hat. Und im Dunkeln, möglichst unerkennbar, sind die Bösen, die das Ganze da veranstalten. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir haben jetzt einen ganzen Riesen, da hat das einen Oberbeleuchter, da hat er mehrere Beleuchter und so. Die sagt, ja, was soll man das alles auspacken und hochbringen? Ich sage, bringt man erstmal gar nichts hoch. Ich hab eine gute Idee. Ich sehe eigentlich überhaupt kein Licht hier, ich sehe nur eine Taschenlampe. Also ja, Frankenheimer sagte, ja, Jost, wenn du das so meinst, mach's doch so. Ne? Die Beleuchter waren völlig, die wussten gar nicht, was ich soll. Ich sag, eine Taschenlampe, und so eine Taschenlampe, die ich mir selber gebaut habe, die halt, damals war ja noch der Film nicht so empfindlich, die schon irrsinnig hell waren. Mhm. Ne? Damit mit hoher Überspannung brennen und Lampen drin und so. Na, zumindest, es gab nur diese eine einzige Taschenlampe, mit der die ganze Szene gedreht wurde.
Das heißt, du konntest dich schon auch immer ganz gut auf dein eigenes Bauchgefühl, aber auch da auf deinen Mut verlassen. Hast du viel von deiner Philosophie, von einer beweglichen Handkamera dann in die Filme, die ja in den 80ern und 90ern sehr viel technischer geworden sind, retten können? Es kamen auch neue Techniken, die Kamerakräne haben sich weiterentwickelt, es kam die Steadicam dazu. Wie bist du mit diesen Techniken umgegangen und wie hast du sie selber für dich eingesetzt?
Also Steadicam war natürlich eine ganz wichtige Erfindung von dem Garrett Brown, der das auch ein Kameramann, der das mal erfunden hatte. Das war natürlich ganz toll, auch um die Kamera zu befreien. Steadicam ist ja genau das Gleiche, was ich im Prinzip mit meinen Stabilisatoren gemacht habe. Ne? Nur Steadicam arbeitet also mehr mit Massenträgheit und nicht mit Rotationsenergie. Und Steadicam hat halt nachgebildet den menschlichen Arm, der sowas trägt und der bewegt und elastisch ist, mit einem Federsystem. So, das ist eigentlich das Gleiche. Das hätte man theoretisch zu der Zeit auch für im Boot verwenden können. Wurde ich auch mal vielfach immer gefragt, wie hast du das gemacht? Also weil sie alle sagten, wie ist das denn entstanden? Das geht doch alles gar nicht.
Platz ein bisschen eng für Steadicam.
Das wäre gar nicht gegangen. Ja, viel zu groß. Ja. Ne? Aber mit Steadicam habe ich dann natürlich auch in Amerika viel gearbeitet. Weil in Amerika kam natürlich noch dazu, das musste mit Originalton gedreht werden. Außer bei Frankenheimer. Der hat gesagt, du, wenn du mit deiner Handkamera haben willst, dann wird es nachsynchronisiert. Mach dir keine Gedanken. Aber im Prinzip war das eine Ausnahme. Also Frankenheimer ist auch ein sehr europäisch orientierter Regisseur, der lange in Frankreich gelebt hat. Also von daher ist dann natürlich Steadicam war natürlich immer dann dabei. Das ist natürlich eine andere Geschichte, weil Steadicam, das ist halt jemand, der das jahrelang trainiert hat. Ein Steadicam-Operator, das kann man nicht einfach so in die Hand nehmen und dann drehen, sondern das ist halt eben ein Mitarbeiter, den man dann hat und ein Operator. Und das ist auch in Amerika natürlich überhaupt anders. Also ich habe in Deutschland ja immer in allen meinen Filmen, außer bei der unendlichen Geschichte, immer nur die Kamera selber geschwenkt, immer die selber in der Hand gehabt. Kamera war immer für mich so ein Stück von meinem Körper irgendwie. Mit einem Operator zu arbeiten, das habe ich erst in Amerika gelernt, dass das eben auch große Vorteile haben kann. Nämlich, dass ich nicht hinter der Kamera versteckt bin, sondern dass ich neben meinem Regisseur am Monitor sitze und mir genau sagen kann, guck mal hier, so, das können wir noch so machen. Was hältst du davon? Also, dass diese unmittelbare Kommunikation, die eben nicht funktioniert, wenn du hinter der Kamera sitzt. Also das ist eine andere Art der Zusammenarbeit, die dann auch zumindest sehr richtig für mich geworden ist in Amerika.
Das System gab es ja in England zum Beispiel auch schon sehr lange.
Ja, also, natürlich.
Das ist ja fast eine Besonderheit vom französischen und deutschen Filmmarkt gewesen, dass der Chef oder lichtsetzende Kameramann auch tatsächlich die Kamera bedient.
Russland auch, also die Ostländer auch. Nicht? Also im russischen Film ist sogar so, dass die wichtigste Aufgabe die Führung der Kamera ist. Und Licht macht dann jemand anders.
Du hast einen unheimlich großen Zeitraum der deutschen Filmgeschichte begleitet. Während deiner aktiven Karriere, wie hat sich Film im Allgemeinen verändert in dieser Zeit?
Die Filmindustrie ist halt, ich glaube, mehr eine Industrie geworden. Sie war in meiner Anfangszeit, das war eine Industrie der Individuen. Und jeder, ich denke also mal nur an die Zeit, den jungen deutschen Film in den 60er, 70er Jahren. Das waren alles sehr persönlichkeitszentrierte Filme geworden. Später sind die sehr viel mehr industriell zentriert gewesen. Je teurer sie geworden sind, umso mehr waren sie abhängig von Geld in größeren Mengen, den Schwierigkeiten, die damit zusammenhingen, dieses Geld aufzutreiben. Während früher wurden Filme wirklich gedreht mit 4 oder 5 Leuten und einer Kamera und irgendeiner hatte noch zwei Lampen in der Hand oder irgendwie. Heutzutage könnte es wieder so eine Welle geben, die das ermöglicht, aber es ist wieder ein anderes Problem, wenn man nämlich sagt, die Filmindustrie lebt davon, dass sie industriell Filme herstellt. Es hat sich viel geändert und ich muss sagen, ich habe für mich die beste Zeit, glaube ich, erwischt, in der Zeit, in der ich gearbeitet habe. Früher war die Kamerakunst, hatte eine Magie. Es fing damit an, dass da der Eisenball auf die Kamera zufuhr und die Leute schreien aus dem Kino und lieben. Und dann irgendwann kam einer auf die Idee mit einer Doppelgängeraufnahme, dass man einmal die rechte Hälfte des Bildes und die linke Hälfte getrennt belichtet. So, ne? Und auf einmal gab es dann einen Schauspieler, der zweimal da war, sich mit sich unterhielt, wo der gesagt: Mein Gott, das ist denn das? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Wo kommt der denn her? Ist das ein Zwilling? Das kann doch gar nicht sein. Heutzutage ist die Magie nicht mehr da. Heutzutage geht es nur noch darum, bei jedem neuen Film noch ausgefeiltere und noch waghalsigere oder noch teurere Effekte sich auszudenken. Aber das Publikum sagt: Oh, jetzt ist ja was ganz völlig Wahnsinniges. Ja, ja, ich weiß, das ist ja Computer, da kann man ja alles mitmachen. Also die Magie ist weg und ist ersetzt worden durch eine Größe, eine bombastische Größe. Und wo man sagt, da werde ich erschlagen von dem Aufwand, oh, was man da alles sieht und so. Ne?
Du kannst auf eine super erfolgreiche internationale Karriere zurückblicken. Kannst du eingrenzen und vielleicht so in einem Satz sagen, was für dich das Geheimnis deines Erfolgs war?
Also das Geheimnis meines Erfolgs, das glaube ich, da kann man sagen, das ist Fantasie, das ist Selbstbewusstsein und ganz viel Glück. Und dann auch noch Psychologie. Das ist auch ganz wichtig, weil man immer zusammenarbeitet mit sehr schwierigen Charakteren, mit denen man sehr, auch bei Schauspielern zum Teil, ne, mit denen man also sehr bewusst und sehr psychologisch auch umgehen muss in der Art, wie man was sagt oder wie man was nicht sagt.
Jost, ich habe es sehr genossen, dir zuzuhören. Es ist toll, was du zu erzählen hast und bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns diese ganzen tollen Sachen zu erzählen.
Du, es hat mir Spaß gemacht und weißt du, in einer solchen Unterhaltung ist es ganz interessant, fallen einem plötzlich Dinge ein aus seinem eigenen Leben, die man vorher so ein bisschen schon in der Vergessenheit war. Und jetzt danke ich dir, dass du das alles nochmal wieder rausgeholt hast.
Sehr gerne. BVK CineTalk Podcast ist eine Produktion für den Berufsverband Kinematografie, der maßgeblichen Interessenvertretung der bildgestaltenden Berufe in Deutschland. Produktion, Redaktion und Moderation Toni L. Tom. Mit freundlicher Unterstützung von BPM Broadcast und Professional Media in Hamburg.